Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Der Suezkanal. Spätestens seit dieses Jahr das Containerschiff Ever Given dort festgesteckt ist, wissen wir, wie wichtig der eigentlich für uns ist. Denn alles, was irgendwie von Asien via Schiff nach Europa gebracht wird, muss da durch. Ein Nadelöhr der Weltwirtschaft. Ja, und da hört sich's, um ehrlich zu sein, mein Wissen über den Suezkanal schon auf. Denn ganz ehrlich, zu welchem Land der gehört, wer den eigentlich betreibt, wer dafür sorgt, dass das alles läuft und wie es da aussieht, ich bin ehrlich, ich hatte bis dato keine Ahnung. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich, dass ich bald aus dem Tal der Ahnungslosen hinausgeführt werde. Denn bei uns in der Sendung läuft am Mittwoch ein Film über den Suezkanal, in dem wir auch den Mitarbeiter treffen, der an jenem Tag im Kontrollraum saß, als die Ever Given dort havarierte. Und ich freue mich jetzt sehr, schon mit dem Mann zu sprechen, der diesen Film gemacht hat und auch vor Ort war, ein langjähriger Galileo-Kollege, Harald Marburger. Freut mich sehr, dass du Zeit hast.
Hallo.
Harald, du hast ja sehr intensiv jetzt zum Kanal recherchiert und warst auch vor Ort. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was würdest du sagen, war so das, was dich am meisten beeindruckt hat?
Da gibt's ein paar Sachen. Also zunächst ist der Suezkanal, das ist erstmal ein spektakuläres Bauwerk. Also 192 Kilometer, eine über 300 Meter Breite und 24 Meter tiefe Rinne durch ein Land zu graben, das ist schon mal eine Leistung. Also das ist fast so weit wie von München nach Stuttgart. Also ich habe die ganzen Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber in den Bau involviert, da waren über 1 Million Menschen, die den Schutt zumindest am Anfang wirklich händisch abgetragen haben. Was mir aber wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, sind drei Dinge. Das erste war der wirklich unglaubliche Kampf um eine Drehgenehmigung. Das gesamte Gebiet dort ist ein militärisches Sperrgebiet und eine Hochsicherheitszone. Entsprechend kompliziert ist es, da überhaupt reinzukommen. Genehmigung zu bekommen war ein unfassbar komplizierter Prozess, der hat fast 3 Monate gedauert. Was wir da alles an Unterlagen hin und her geschickt haben, ich kannte am Ende alle Mitarbeiter der ägyptischen Botschaft mit Vornamen. Und das Zweite war, ich habe noch nie so viele schwer bewaffnete Menschen auf Dreh oder eigentlich live überhaupt gesehen. Es gab während unserer ganzen Arbeit dort eine unglaubliche Polizei-, Militär- und Geheimdienstpräsenz vor Ort. Also das war wirklich partiell ein bisschen gruselig.
Das muss ich auch tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr überrascht. Muss ich jetzt auch mal sagen, Harald und ich haben schon ein bisschen zusammengearbeitet. Also ich habe so ein bisschen versucht zu unterstützen, zu briefen bei der Entwicklung seiner Story. Und es gab diesen einen Moment, als Harald dann vor Ort war. Und er hat mich angerufen aus Ägypten, was ich mich heutzutage auch schon mal denke, ich sitze hier in München und kriegst dann einen Anruf aus Ägypten. Und Harald meinte dann so, ja, wir sind hier mit Eskorte unterwegs und irgendwie vor uns und hinter uns auch ein Militäraufgebot. Da dachte ich so, okay, das ganze Ding ist so echt krasser, als ich es absolut nur vermutet hätte. Also das hätte ich absolut nicht erwartet.
Ja, also man muss sich vorstellen, wir sind den kompletten Weg, also von Kairo nach Ismailia, das sind so 3,5 Stunden Fahrt, sind wir in Kolonne gefahren. Also vor uns fuhr ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht, hinter uns ein Militärtransporter mit aufgebautem MG. Und die sind quasi so, die komplette Strecke haben die uns dort begleitet. Also
was ja irre ist. Also wusstest du, dass das so kommen wird?
Nee, überhaupt nicht. Also unsere Fixerin, also die Dame vor Ort, die quasi uns da unterstützt hat, auch als Arabisch-Dolmetscherin, also der war das auch nicht so ganz erklärlich. Es scheint wohl üblich zu sein, dass man, wenn man dort quasi so zum Drehen hinreist, dass man quasi einen persönlichen Bodyguard mitbekommt auf die Reise.
Das ist ja schon an sich ganz krass, wo ich so sage, okay, also ich hätte es jetzt nicht erwartet, also Ägypten, das, ja, also natürlich läuft das natürlich ein bisschen anders als wie bei uns, aber dass du dann da wirklich auch jemanden mit dabei hast, meinst du eigentlich, lag das nur, weil du am Suezkanal gedreht hast oder ist das, glaube ich, generell in Ägypten so?
Also der Suezkanal, das ist schon eine sehr spezielle Nummer. Also ich glaube, wenn man woanders drehen würde, jetzt direkt in Kairo oder so, da ist dieses ganze Prozedere, es dauert dann auch seine Zeit, aber das ist dann auch irgendwann mal vorbei. Aber Suezkanal ist halt, der ist einfach von seiner Rolle oder von seiner Struktur, ist der für Ägypten halt so wichtig, da lassen die halt wirklich nichts anbrennen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du schon eine Stadt kurz gesagt. Ismailia. Ismailia, habe ich noch nie von gehört. Die liegt, nehme ich jetzt einfach mal an, am Suezkanal.
Genau, die liegt also ganz im Norden Ägyptens und ziemlich genau in der Mitte von diesem Suezkanal. Und der Grund ist, dass dort der Hauptsitz, also da schlägt quasi das Herz des Suezkanals. Da ist der Hauptsitz der SCA, der Suez Canal Authority, okay, die den ganzen Kanal quasi bewirtschaftet und betreibt. Also für die arbeiten über 17.000 Menschen entlang des Kanals.
Das ist so irre. Das ist 17.000 Menschen. Also jetzt habe ich den Namen.
SCA.
SCA, Suez Canal Authority. Alles klar, habe ich verstanden. Ist das eigentlich eine Privatfirma oder ist das eher so, sage ich jetzt mal, so Teil eines Ministeriums oder irgendwie offiziell? Also wie kann man das so in etwa einordnen?
Also es ist quasi eine Gesellschaft, ein Unternehmen des ägyptischen Staats.
Ah, okay.
Also quasi es ist eine Staatsfirma. Und die Einkünfte, die quasi der Suezkanal erzielt, das sind so umsatzmäßig 5,3 Milliarden Dollar im Jahr. Da geht ein Teil natürlich dann quasi in die Bewirtschaftung und den Betrieb des Suezkanals und der Rest ist dann sozusagen für das ägyptische Volk.
Also es ist schon, ohne es genau zu wissen, ich vermute mal, das ist eine wichtige Einnahmequelle für Ägypten, kann ich mir vorstellen. Das ist schon ein Riesending einfach.
Also ja, wobei sozusagen die Einnahmen machen, glaube ich, nur 2% des Bruttosozialprodukts aus. Was wichtiger ist, Ägypten kriegt quasi dadurch Devisen und es macht Ägypten natürlich sehr wichtig. Also das gibt Ägypten einfach politisch ein entsprechendes Gewicht.
Klar. Weil,
wie wir ja gesehen haben, ist der Suezkanal zu, dann kriegt es die ganze Welt
klar.
Mal teilweise schmerzlich mit.
Also, um es für mich zu verstehen, also jedes Schiff, das da durchfährt, quasi gibt, sag ich mal, zahlt was, damit sie durchfahren können?
Genau, und zwar anständig. Also das ist nach Schiffsgröße gestaffelt. Das geht von einigen tausend Dollar bis zu einer Viertelmillion. Also über eine Viertelmillion für die großen Kreuzer oder die großen Containerfrachter.
Das sind dann wirklich so diese Frachter, die man immer so ein bisschen kennt, mir so überladen mit Containern mehr oder weniger.
Genau, wir waren ja dort, ne? Wir haben Drohnenaufnahmen vom Boot aus gemacht. Ja. Und dann hast du einfach das Gefühl, da fährt ein Hochhaus neben dir vorbei.
Ach so, ja. Okay, also krass.
Das dauert dann ewig.
Krass.
Ne? Und dann irgendwie ist es weg, dann denkst du, ah, okay, die Sonne scheint wieder.
Krass. Wie kann man sich denn da vorstellen eigentlich vor Ort? Also wie breit ist der eigentlich? Also sieht man da auf die andere Seite? Geht das tief runter?
Ja, also
wie kann man sich das vorstellen?
Also die Verhältnismäßigkeiten, die sieht man oder bekommt die eher mit, wenn gerade kein Schiff dort fährt. Also der ist so über stellenweise, ich glaube von 250 bis 350 Meter ist der breit.
Oh, das ist schon breit.
Das ist schon relativ breit, aber wenn man sich dann mal...
Jetzt bräuchten wir eigentlich den Fußballfelder-Vergleich bei Galileo. Ich habe aber keine Ahnung und wir lassen ihn einfach an dieser Stelle mal weg. Also 250 bis 300 Meter.
Genau, und das klingt jetzt erstmal, doch irgendwie beeindruckend.
Ja,
aber
schon. Ja.
Wenn da ein Schiff drin fährt, also wir haben Aufnahmen, da denkst du, da sind rechts und links noch 10 Meter Platz.
Echt? Ist das so knapp? Krass.
Ja. Also so, klar, da ist noch ein bisschen mehr Platz.
Aber der ist doch nicht an je... Also es gibt manche Stellen, wo der 200 Meter breit ist. Es gibt doch keine 200 Meter breiten Schiffe, oder doch? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also das relativiert sich, sage ich jetzt mal. Wir haben ja Drohnenaufnahmen gemacht und dann siehst du sozusagen das Schiff aus so einer Obersicht.
Ja.
Und so diese Schiffe, die haben auch so 60, 70 Meter in der Breite. Und wenn dann sozusagen dieses Hochhaus da so zwischendrin steht, also wir haben... Also wir haben da Aufnahmen gesehen, auch von dieser Ever Given. Das sieht aus, als ob die da mitten auf dem Feld parkt.
Krass.
Also
krass.
Das war schon irgendwie sehr, sehr sehr beeindruckend.
Wenn du dann da stehst, merkt man, spürt man da eigentlich auch, wie viel da los ist? Also ist es dann so, jetzt steht man mal da und dann kommt mal ein Schiff und dann kommt lang nichts mehr? Oder ist da, also spürt man da schon, okay, dann ist schon das nächste?
Ja, das ist so ein bisschen, also man spürt es eigentlich nicht, weil, also zum einen ist es so, dass die Schiffe, die fahren extrem langsam.
Okay.
Also die fahren zwischen 14 und 16 km/h pro Stunde, ja, also die kriechen eigentlich da entlang, was trügerisch ist, weil, wie uns einer der Kapitäne da erzählt hat, um so ein großes Schiff irgendwie zum Stehen zu bringen, das dauert 22 Minuten, wenn es schnell geht. Also das ist schlimmer wie ein Zug. Also den kriegt man ja auch schon relativ schwer gebremst, aber so ein Schiff, wie hat er gesagt, so, im Wasser gibt es halt keine Bremsen.
Ja.
Das ist dann quasi
wenn man schon einmal Tretboot gefahren ist, dann merkt man das auch so ein bisschen. Du hast halt keine Bremse. Das ist halt, wenn du mal in Bewegung bist.
Genau, also wenn 224.000 Tonnen an Masse in Bewegung sind.
Ein bisschen mehr als ein Tretboot, ja.
Dann ist es einfach so, egal was da im Weg ist, du kannst diese Viertelmillion Tonnen, die kannst du einfach nicht bremsen.
Ja, ist schon irre.
Und dann, wie gesagt, die 22 Minuten, das war schnell. Also normalerweise dauert es länger.
22 Minuten?
Dauert es, bis das Schiff steht.
Wie lang ist denn der Kanal? Also wie lang fährt denn da ein Schiff durch, so in etwa?
Also der Kanal ist 192 Kilometer lang.
Okay, schon lang. Also das heißt, also wenn ich jetzt einfach grob runterrechne, die sind mit, weiß ich nicht, was hast du
gesagt? Die brauchen 10 bis 12 Stunden. Dauert quasi eine Durchfahrt.
Okay, wo ich so sagen würde, okay, ich hätte fast mit ein bisschen mehr gerechnet, aber ich bin auch irrsinnig schlecht in Mathe, um ehrlich zu sein. Ja, aber okay, geht. Aber da kann, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, kann da dann nur ein Schiff durch oder fahren die auch wie auf einer Straße, der eine in die Richtung und der andere in die Richtung?
Seit 2015 gibt es quasi einen Parallelkanal, weil vorher hat es über 20 Stunden gedauert, bis ein Schiff durch war, weil die sind so organisiert, also erstmal fahren die ja von beiden Seiten rein.
Ja.
Und es gibt in der Mitte, da gibt es die großen Bitterseen und das ist quasi sozusagen die Garage.
Wie so eine Art Ausbuchtung oder quasi
das ist, da? Das sind Seen, also die sind große Seen und da werden sozusagen die Schiffe dann geparkt und dann kann erst die eine Seite durch, dann die andere. Seit 2015 gibt es quasi einen Parallelkanal, ich glaube über eine Strecke, so 70 Kilometer, wo der Kanal sozusagen dann zweispurig befahrbar ist.
Okay.
Das Prozedere ist sehr interessant, wie das organisiert ist. Da gehen wir quasi in unserem Stück auch so ein bisschen drauf ein und erklären da auch ein bisschen auch so die Schwierigkeit, wie denn ein Schiff, wie das quasi so für dieses ganze Chaos da sorgen konnte.
Hört sich aber auch in einer ziemlichen Logistik an. Also ich meine, das ist ja schon mal so, ich nehme mal an, es sind dann immer mehrere Schiffe, klar, gleichzeitig im Kanal und
genau.
Wahrscheinlich.
Also es gibt zwei zeitversetzte Konvois, erstmal gibt es einen Frühkonvoi. Also die pro Tag schleusen die drei Konvois durch. Mhm. Insgesamt so und sie können auf einmal immer so 21 bis 22 Schiffe kriegen sie quasi in einen Konvoi. Und den Konvoi muss man sich so vorstellen, da haben die so einen Abstand, ich glaube, so zwischen ein und zwei Kilometern sind die auseinander.
Ja.
Wegen dieser Bremsgeschichte.
Ja, stimmt. Ja.
Und das erklärt auch so ein bisschen, wenn du jetzt da stehst und guckst, dann denkst du so, oh mein Gott, dauert das lange.
Besonders als Kameramann, oder? Also wenn man dann als Team läuft, denkt so, hier passiert ja gar nichts, da geht ja gar nichts weiter.
Komm, wir gehen nochmal Mittagessen.
Alles klar. Aber okay, da ist dann wirklich genau, so ein Konvoi und das wird dann quasi so gesteuert, okay, der erste kann jetzt irgendwie weiterfahren oder, also wird da jedes Schiff dann einzeln angesprochen, mehr oder weniger, oder fährt er einfach dem anderen hinterher? Oder, also du merkst schon, ich habe viele Fragen. Nächste Frage, also ja, ich lasse dich jetzt einfach mal reden.
Also es ist so, erstmal zu der Sache mit den Konvois. Also es gibt einen Nord- und einen Südkonvoi. Und dann gibt es noch einen Frühkonvoi. Und dieser Frühkonvoi, der fährt von beiden Seiten in den Kanal ein und parkt dann bei den Bitterseen. Mhm. Ein paar Stunden später kommen die beiden Hauptkonvois.
Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, Konvoi Also ist das ein...
Konvoi heißt einfach, das sind mehrere Schiffe, die quasi hintereinander fahren.
Okay, okay. Ah, okay, okay, alles klar. Okay, verstehe.
Also in diesem Fall 22 oder so kriegen die in einen Konvoi. Mhm. Genau, die werden so getaktet, dass sie sich nicht auf den einspurigen Strecken begegnet. Also das heißt, der eine startet ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Und das haben wir halt so clever gelöst, dass die aneinander vorbeikommen. Wenn die jetzt quasi durch die Bitterseen fahren, dann hängen sich die Schiffe vom Frühkonvoi, die hängen sich dann quasi an den Konvoi an, der in ihre Richtung fährt. Und so kommen dann quasi alle innerhalb von 10-12 Stunden wieder durch den Kanal.
Fahren die da eigentlich selber durch? Also ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Schlepper, weil man kennt man ja so ein bisschen aus Hafen wie Hamburger Hafen und so weiter, wo ja oftmals die großen Containerschiffe auch also eigentlich gar nicht selber steuern, sondern wo wirklich Schlepper dran sind und die ziehen. Ist das da auch der Fall?
Ja, also das liegt so ein bisschen, zum einen liegt es ein bisschen im Ermessen des Kapitäns. Also jeder Kapitän, der durchfährt, kann sagen, gebt mir hier zwei Tugboats oder zwei Schleppboote mit. Mhm. Die sind dann quasi einfach auch zur Sicherheit, weil diese großen Schiffe, die sind sehr schwer manövrierbar. Das hängt auch mit so physikalischen Effekten zusammen. Also wenn quasi der Kanal sehr eng und das Schiff sehr groß ist, dann verursacht die unter dem Schiff durchfließende Strömung, die verursacht einen Unterdruck. Das heißt quasi, jetzt zieht das Heck nach unten und das macht quasi, einfach diese Schiffe schwerer zu manövrieren und kann auch zu Fahrfehlern führen.
Das klingt jetzt so, als ob das bei der Ever Given passiert ist. Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, wie gesagt, also bis zum Ende wissen wir das auch nicht, weil da gibt es noch mehrere Verfahren, die aktuell gerade laufen. Das heißt, so ganz konkreter wollte das auch keiner machen. Fakt ist, es gab an diesem Tag, wo die Ever Given quasi gestrandet ist, da war ein starker Sandsturm mit Windböen bis zu 13 km/h. Also es muss ziemlich heftig gewindet haben. Ja. Und Der Rest ist sozusagen einfach, das wird jetzt quasi von Gerichten geklärt.
Ich erinnere mich, stimmt, da war doch dann irgendwas mit Winden und Seitenwinden, dann hat das Schiff irgendwie so ein bisschen rüber. Aber das ist ja eigentlich jetzt, wo du sagst, das ist natürlich dann auch ein Punkt, woran die wahrscheinlich auch denken müssen, wenn die da die Konvois irgendwie durchlassen durch den Kanal, wie ist denn das Wetter? Aber in den meisten Fällen wird wahrscheinlich das Wetter gleich sein in Ägypten, nehme ich jetzt einfach mal an.
Also als wir dort waren... schien die Sonne.
Auch ein bisschen das, was man ja auch erwartet. Das bringt mich jetzt quasi so ein bisschen auf den nächsten Punkt. Gibt es dann so wie im Hafen ein Kontrollzentrum, wo die dann wirklich sehen, da sind die Schiffe, das sind die Schiffe, das sind die Schiffe? Und das ist in dieser Behörde, die du meintest, das so in der Mitte des Kanals ist, in dieser Stadt?
Ganz genau. Okay. Also sozusagen der Hauptsitz der SEA und auch dieser Control Room, die sind in Ismailia. Und man muss sich diesen Control Room vorstellen wie ein Tower für Flugzeuge, nur eben für Schiffe. Okay. Also über diesen Control Room läuft alles. Also da gibt's wir haben ja dort gedreht, also das sieht tatsächlich aus wie in einem Tower, da sind X Monitore, wo man die Schiffe sieht, die bekommen quasi die haben verschiedene radarbasierte Verfahren und ein AIS Automatic Identification System, was quasi über GPS geht, die wissen immer ganz genau, mit welcher Geschwindigkeit und wo welche Schiffe sind. Und das ist der eine Punkt. Und der andere ist, an Bord jedes Schiffs, was durch den Suezkanal fährt, ist ein Mitarbeiter, ein sogenannter Lotse der Hafenbehörde. Also ohne den darf kein Schiff durchfahren.
Ach, die dürfen? Also da muss einer drauf sein?
Da muss einer drauf sein. Also die SEA, die hat um die 300 solcher Lotsen. Mhm. Die werden speziell ausgebildet. Die kennen den Kanal wie ihre Westentasche. Und die sind sozusagen mit dem Kapitän des Schiffs auf der Brücke und haben quasi eine, sag ich jetzt mal, eine beratende Funktion.
Verstehe. Und sagt der dann so ein bisschen mehr oder weniger, da an der Stelle musst du aufpassen, da ist es ein bisschen flacher, da wird es ein bisschen enger und da ist das und das und da, keine Ahnung, geh ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter oder sowas in der Richtung?
Ganz genau.
Das habe ich nämlich auch, ich bin auch auf einer Fähre mal gedreht, wo mir das auch erst da zum ersten Mal so ein bisschen bewusst geworden ist, dass ja Wasser nicht an der Wasseroberfläche einfach Wasser bis nach unten geht, sondern dass es ja auch durchaus mal irgendwo Unebenheiten geben kann, Steine und so weiter. Und da hat mir damals auch der Kapitän gesagt, ja, das ist eigentlich so ein schwierigere tatsächlich am Schiff fahren, weil du weißt ja in den meisten Fällen nicht, ist das Wasser da vor mir tief genug, ist da eventuell, weiß ich nicht, eine Sandbank, ist da irgendwas? Und da helfen dann natürlich auch, ich meine, es gibt zwar heute Radar, aber da hat er es mir nämlich auch so erklärt, deswegen waren früher Seekarten so wichtig, weil da haben halt die anderen eingezeichnet, an dieser Stelle ist eine Untiefe und an dieser Stelle ist das. Und das wussten aber natürlich nur die Leute, die halt wirklich vor Ort da öfter mal was gemacht haben. Und im Grunde stelle ich mir das jetzt so ein bisschen da auch vor. Quasi der Lotse erklärt quasi dem Kapitän, ja, pass mal auf, hier nicht rechts fahren, da ist eine Sandbank oder sowas.
Ganz, ganz genau. Okay. Das machen die da. Und es gibt ja auch teilweise, gibt's auch, sage ich jetzt mal, enge Kurven.
Es gibt Kurven?
Ja, nicht Kurven. Also, wie sagt man?
So Biegungen oder so.
Also ja, genau. Also okay. So, wie sagt man denn da? Abbiegungen, Schrägen? Also oh, so. Der Kanal ist quasi nicht, der ist ja nicht bolzengerade. Also okay, hat Kurven. Ich weiß nicht, ich glaube,
wir sind beide keine Schiffsmenschen. Also für alle, die da draußen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen so, oh Gott, wie kann man das nur Kurven nennen? Wir wissen es nicht besser. Aber es hilft wahrscheinlich allen Leuten da draußen zu verstehen, wovon wir reden. Okay.
Genau. Und das sind alles so Dinge, die man als Kapitän oder auch als Lotse dann da irgendwie im Blick haben muss. Im Endeffekt vermute ich mal, es wird so auf ein Zusammenwirken von mehreren unglücklichen Faktoren hinauslaufen. Was man in dem Zusammenhang vielleicht noch wissen muss, also ein Lotse hat eine beratende Funktion. Also der darf nicht, also das Steuer in der Hand hat immer der Captain. Also der Captain behält immer seine Befehlsgewalt. Also wenn du mir jetzt sagst, da vorne ist irgendwie eine Kurve, du solltest jetzt langsam fahren. Und ich sag so, naja, ich kenne mein Schiff, ich schaffe das schon.
Und ich sage, oh, nee, es ist nicht in der Geschwindigkeit, kriegst du die Kurve nicht. Und du sagst, doch, die schaffe ich in der... Okay,
genau, dann wird das gemacht, was der Captain sagt.
Ja, verstehe schon. Okay. Klar, Captain hat Kommando am Schiff. Also dieses alte Sprichwort, wo du irgendwie sagst, als, weiß ich nicht, oder der Captain verlässt als letzter das Schiff, weiß ich nicht. Aber klar, der hat das Kommando. Bringt mich auch noch auf eine andere Frage. Das hört sich eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen an, als ob da ständig dran gearbeitet werden muss an diesem Kanal, oder? Also ich weiß es nicht, aber das ist ja kein natürlicher Fluss. Das heißt, kann der versanden? Ich weiß es nicht, aber das...
Ja, klar. Ah, also, okay. Und genau zu diesem Zweck unterhält die SCA, die hat so, also so riesige Dredger, heißen die so. Das sind so gigantische Saugbaggerschiffe.
Okay.
Die können sozusagen eben diese Versandung, können die quasi ausgraben und abpumpen. Genau solche Dredger waren dann auch im Einsatz, als diese Ever Given quasi da mehr oder weniger ausgegraben wurde.
Okay, krass, ja.
Und das gehört quasi zu den Hauptaufgaben von dieser SCA, dass sie quasi den Kanal so instand halten, dass da eben solche Sachen nicht...
Hat wahrscheinlich auch, weil ich gerade darüber nachdenke, natürlich, du hast vorhin gemeint, irgendwie, die haben irgendwie, keine Ahnung, 17.000 Mitarbeiter oder so irgendwas in der Richtung. Da gehört das dann wahrscheinlich auch alles mit dazu. Zum Beispiel natürlich, okay, die Lotsen, dann die Leute im Kontrollraum, ich weiß nicht, wie man die nennt. Und dann aber wahrscheinlich auch dieser ganze Wartungsbereich, wo ich jetzt auch mal annehme, da passiert wahrscheinlich auch wahnsinnig viel drumherum.
Die haben auch, ich glaube, die haben, glaube ich, zwei Schiffswerften, wo sie quasi eigene quasi Schiffe bauen oder ihre Schleppkähne quasi reparieren oder quasi
stimmt,
auch selber
das
bauen.
Stimmt, das sind ja auch diese Schleppkähne brauchen ja auch Personal. Stimmt, die fahren ja auch nicht von alleine. Stimmt, denkt man gar nicht dran. Ja, klar. Krass.
Genau, und dann haben die noch, also die sind zuständig quasi für die Brücken, die quasi, es gibt ja einige Brücken, die über den Suezkanal führen.
Ah, okay.
Auch die Bewirtschaftung und Instandhaltung von denen obliegt der SCA und dann haben die auch noch, ich glaube, ein Krankenhaus und Schulen haben die auch noch.
Wahnsinn, okay, krass. Hört sich ja fast so an, als ob das fast so eine eigene, du hast es eh schon kurz erwähnt, glaube ich, mal in einem Gespräch über, dass das so eine eigene Stadt ist, die sich da gebildet hat. Also wirklich so...
Ja, eine 192 Kilometer lange Stadt. Also diese ganze Infrastruktur ist ja quasi entlang des Suezkanals.
Das ist doch wirklich, also wenn man da so an der Seite vom Kanal immer wieder was, also ist das auch flächenweise leer?
Ja, also na klar, streckenweise sind da halt irgendwie ein paar Dörfer oder so, aber man kann schon sagen, das ist so ein bisschen der Hauptarbeitgeber dort.
Ja, kann ich mir vorstellen, krass. Ein Punkt, wo ich mal vermute, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, Sicherheit. Also das ist halt einfach ein Nadelöhr. Wichtig, ich nehme mal an, da wird auch einiges passieren im Punkto, wir passen auf, dass da... Weiß ich nicht, keine Terroristen, keine Bomben irgendwie hinkommen, die da irgendwie Schlimmeres anrichten können.
Oh ja, also ich habe schon gesagt, also wir standen ja sozusagen den kompletten Dreh über unter starkem Schutz.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass das Ganze quasi, also da ist das Militär involviert, alle Geheimdienste, alle schirmen dieses Gebiet ab. Oder beschützen's. Und das ist quasi, also man sieht es auch. Also ich meine, ich will jetzt nicht mal nur auf uns beziehen, aber ich meine, wir haben das halt wirklich vor Ort quasi live mitgekriegt. Wir waren am Suezkanal irgendwie beim Kaffee trinken. Dann sind da vier Mann aus dem Militärtransporter ausgestiegen hier, so alle mit Maschinengewehre. Einer hat sich links, rechts, vorne, hinten, haben die quasi gesichert. Und dann haben wir uns wirklich überlegt, also ich meine, was erwarten die denn, dass uns da jetzt passieren soll.
Klar, kriegt man es ja auch ein bisschen mit der Angst zu tun eigentlich.
Ja, irgendwie denkst du dann so, wovor beschützen die uns denn jetzt? Weil, wie gesagt, das war schon eine sehr, also es war schon, gerade in der Masse, das war schon relativ ungewöhnlich. Ja. Also.
Also ein bisschen rausfinden können, was die also wirklich so an Technik am Kanal haben, um den zu schützen?
Ja, also ich meine, die meisten Sachen sind so, dass du sie nicht siehst.
Okay, verstehe, also, ja klar.
Es soll wohl eine Drohnenüberwachung geben.
Okay.
Dann haben die ja quasi, die haben ja sowieso irgendwie eigene Satelliten im Orbit, die sie zum einen quasi für den Schiffsverkehr quasi benutzen. Zum anderen natürlich auch, um das Gebiet da quasi wirklich großflächig zu überwachen.
Ist natürlich auch groß, also ja klar, 192 Kilometer. Boah,
genau, und es ist so, dass quasi...
viel zu tun, um das zu sichern.
Genau, und als wir mit der Drohne gefilmt haben, da gab es also wirklich weite Teile. In diese Richtung durften wir nicht filmen. Mhm. Also das war direkt am Suezkanal. Da waren teilweise einfach so militärstrategische Dinge wie so Pontonbrücken.
Okay.
Dahinter hast du quasi dann so Geschütztürme gesehen.
Oh, verstehe. Also ja, merkt man schon.
Also die meinen das wirklich ernst dort.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine auch gut und wichtig, den zu schützen. Und also wie schnell oder wie wichtig der halt einfach wirklich nicht nur für Ägypten ist, sondern auch für uns. Hat man ja diesen Sommer, ich weiß gar nicht mal, oder was im Frühjahr mit der Elber Given, hat man ja ziemlich schnell gemerkt. Also auf der einen Seite ganz gut, dass sie den auch so schützen. So, und jetzt, ich versuche gerade die Überleitung zu kriegen zur Elber Given, weil ich ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, du hast einen getroffen, der an dem Tag im Kontrollraum saß.
Ganz genau. Sehr netter, ich muss mal gerade schauen.
Harald hat Unterlagen mit dabei. Also, aber was ich ja sehr schön finde.
Genau, das sind die jetzt hier so rascheln. Nein, ich wollte nur... Ich wollte den Namen.
Eigentlich willst du doch gerade nur die Spannung in die Höhe treiben. Ja. so ein bisschen. Dam. Ich muss noch ein bisschen in meinen Unterlagen grübeln, einen kleinen Moment.
Nein, eigentlich, ich wollte nur den Namen. Also Yusuf Wahab heißt der Mann. Und der war der als erster von dem Unglück erfahren hat. Und der dann 6 Tage lang versucht hat, also zusammen mit anderen natürlich, diese schreckliche Lage in den Griff zu kriegen. Also der ist der Leiter des Control Rooms und der war vom Beginn bis zum Ende dieser ganzen Elber Given Aktion dabei. Und du
durftest ihn quasi interviewen oder du hast ihn getroffen?
Genau. Und der hat mir gesagt, das war die schlimmste Situation seiner Karriere und der arbeitet da seit 30 Jahren. Und er meinte, so 6 Tage und Nächte ist keiner aus diesem Control Room raus und keiner hat geschlafen. Und der erzählt uns sozusagen, wie das da so war.
Was war das für ein Typ? Wie hast du ihn erlebt?
Also sehr, sehr nett. Und als ich ihn drauf angesprochen habe, da ist er richtig emotional geworden. Echt? Also man hat schon gesehen, dass ihm das so wirklich Monate später, dass ihm das wirklich noch nachgegangen ist. Und also auch, wie er geschildert hat, wie glücklich sie alle waren, als dieses verdammte Schiff da endlich wieder raus war. Das hast du ihm wirklich, und dann so, thanks God, that will never happen again.
Okay, also, okay.
Das war, ja, also da habe ich mich wirklich da...
Aber hat der das eher, also hat der eher so das Gefühl so, dass jetzt, also was, so dein Gefühl aus diesem Gespräch, hast du dann eher so das Gefühl, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt einfach nur scheiße gelaufen, weil total vieles zusammengespielt hat? Oder haben die eher gesagt, ja, es ist ein bisschen unsere Schuld? Oder so dein Gefühl, wie ist das passiert?
Also ich glaube, dass es einfach, dass es eine Reihe von unglücklichen Umständen war, weil ich habe mir ja dieses Prozedere am Suezkanal irgendwie angeschaut und das ist eigentlich so von seiner Struktur her, wie das organisiert ist, von dieser SEA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so quasi so ein Versagen von so einem SEA-Mitarbeiter war. Also es ist so, ich habe ja quasi ein bisschen recherchiert und dieser Captain, der diesen Crash gebaut hat, das kommt jetzt nicht in der Reportage, aber der hat vor ein paar Jahren hat er genauso einen Crash in einem anderen Kanal gebaut.
Nee, doch. Nicht dein Ernst, echt?
Ja.
Ach du Scheiße, okay.
Also man weiß nicht, kann natürlich jetzt auch eine Verkettung von unglückseligen Umständen sein, aber was ich da so gelesen habe, ist sowas Ähnliches genau dem schon mal passiert.
Ich hoffe einfach mal, dass dieser Mann heute nicht mehr auf den Weltmeeren unterwegs ist und der vielleicht inzwischen, weiß ich nicht, Tretboote vermietet irgendwo an irgendeinem See oder sonst irgendwas. Aber sorry, Entschuldigung, wenn das schon zweimal in deiner Karriere passiert als Kapitän, dann vielleicht falscher Job.
Ja, also ich meine, das sind alles so Sachen, die werden dann so in diesen anhängigen Verfahren, sicherlich ausgiebig beleuchtet, weil da geht es ja dann doch um ein paar Millionen.
Ja, klar.
Also ich glaube, Gesamtschaden für die Weltwirtschaft 12 Milliarden Dollar.
Ehre Sache. Und ich stelle mir auch gerade so ein bisschen vor, wie das denen da im Kontrollraum ging. So wie du gerade beschrieben hast, der Typ, die haben da 6 Tage und Nächte einfach nur durchgeackert, damit das quasi irgendwie vonstatten geht. Und wahrscheinlich spürst du da so richtig als Mitarbeiter so, ja, so die ganze Welt schaut gerade auf uns und unsere Arbeit, bis wir das endlich hier hinkriegen. Und du stehst da und sagst dir so, ja, was ist das?
Genau. Wobei ich sagen muss, also diese SEA, die waren am Anfang uns gegenüber, es gab so ein gewisses, sag ich mal, Grundmisstrauen.
Ach so, okay.
Ja, also weil die wussten nicht so recht, was sind das für welche, und Galileo ist jetzt in Ägypten auch
kein
nicht,
Begriff,
auch nicht so bekannt. aber so nach 1-2 Tagen, da hätten die, also die waren super nett, die haben wirklich alles für uns organisiert und gemacht und wir waren super happy, dass wir mit denen irgendwie arbeiten konnten.
Toll. Hört sich schön an.
Genau, also das war, also wie gesagt, die SEA, die finde ich, also ich persönlich finde die super.
Hört sich auch nach einem schönen Erlebnis an.
Allerdings, die sollten mal ihre sanitären Anlagen überprüfen lassen. Ich habe da nämlich noch eine dritte Begebenheit, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Und aber das war jetzt sanitäre Anlagen, dritte Begebenheit.
Eistee. Das war Eistee mit dem Admiral. Also wir haben ja quasi mit dem Oberchef, Admiral Osama. Mir fällt jetzt gerade.
Dem Admiral.
Genau. Ich habe ja mit dem Admiral, den haben wir auch interviewt, der ist quasi der Oberboss von dem ganzen Laden. Und anlässlich dieses Interviews wurde ein Eistee gereicht, der mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Weil da war, keine Ahnung, Nilwasser drin. Also ich weiß es nicht.
Oh nein.
Das hat ja auf jeden Fall überaus unerfreuliche Konsequenzen, die dann dazu geführt haben, dass ich in diesem Hauptsitz dieses Unternehmens, was wirklich 5,3 Milliarden Dollar jährlich umsetzt, auf der Suche nach einer Toilette war.
Oh,
und ich war im ich bin da diesen Gang entlang gekommen und auf eine Toilette gestoßen. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also ich meine, man stellt sich irgendwie so die ekligste Autobahntoilette vor und dann verdoppelt man das Ganze. Und das habe ich mir angeguckt. Ich dachte, ist egal, wie es mir jetzt geht. Ich gehe da nicht rein. Und dann haben sie mich 3-4 Stockwerke höher buxiert und da gab es dann tatsächlich Toiletten, wo es auch Klopapier gab und so. Also, aber das habe ich mir angeguckt und habe gedacht so, das kann jetzt nicht wahr sein.
Ja, aus dem Leben eines Galileo-Redakteurs. Das sind dann die Sachen, die wirklich keiner mitbekommt, die auch wahrscheinlich nie in einem Film zu sehen werden. Aber
die prägen einen.
Das absolut, absolut, absolut. Harald, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film. Sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die ersten Berichte, Erlebnisse. Hört sich wirklich toll aus. Auch nach einer tollen Drehreise.
Ja, ich würde jetzt nicht so schnell nicht wieder machen, aber frag mich in der Woche nochmal.
Dann
finde ich es bestimmt schon.
Alles klar. Den Film dazu gibt's diesen Mittwoch zu sehen bei Galileo. Und wer es da verpasst hat, den gibt's natürlich auch danach online. Und den Link zur Sendung, den stelle ich danach auch noch in die Shownotes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.